Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Bisher bei Die Mafia-Prinzessin.
Völlig unverschuldet geriet ich zwischen die Mühlen der Justiz. Ich gelte als Mafia-Prinzessin und hatte nie irgendetwas mit der Mafia zu tun.
Vergleichsvertrag. Der Schuldner wird sich ab sofort jeglicher Stellungnahme zum Lebenssachverhalt in der Öffentlichkeit enthalten, insbesondere hierzu keine Interviews geben.
Die Anwälte haben alles ins Lächerliche gezogen. Also die haben es direkt ausgelacht.
Ich weiß nicht wie, aber ich bitte Sie, Herr Dr. Krause, mich zu schützen.
War ich dann schon mal raus oder bist du?
Schauen wir mal, sitzen wir so gut, dann setzt sie sich auch gleich dahin.
Patrick und ich sind wieder in der Stadt in Nordrhein-Westfalen, in der Katharina Peters lebt. Also die Frau, die uns geschrieben hat, weil sie Opfer eines Justizskandals geworden ist. Es ist mittlerweile Winter 2019. Es sind schon einige Monate vergangen seit ihrer ersten Mail. Sie hat uns seitdem viele Dokumente und Akten geschickt. Jede Nachfrage von uns beantwortet sie sofort. Fast täglich bekomme ich Nachrichten von ihr.
Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Krause, ich bin heute gar nicht mehr in der Lage, viel zu sagen, weil ich erst langsam realisiere, dass mir nach Jahren geglaubt wird. Ich habe das so viele Jahre gehofft. Sehr geehrter, lieber Dr. Krause, ich danke Ihnen und den Kollegen, dass Sie mit Nachdruck an meinem Fall sind. Hier kommen weitere Dokumente. Gerne möchte ich mit Ihnen, wenn es passt, noch ein paar Themen im persönlichen Gespräch ansprechen, die ich nicht schreiben möchte.
Das ist Die Mafia-Prinzessin. Ein FIO Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 2: Ein Grab in Rom.
Gut. Ja, was wir uns heute dachten, ist einfach, dass wir noch mal ein bisschen über Ihre Geschichte noch mal sprechen.
Und sicherlich kommt jetzt die eine oder andere Frage, die wir vielleicht auch schon mal besprochen haben, nochmal nur zum Hintergrund zur Einordnung. Das ist für uns natürlich beispielsweise, wenn es um die Geschichte Ihrer Großmutter geht und dann den Hintergrund und auch um den Vermögenaufbau, beispielsweise durch die Besuche bei ihr, da kommen wir eben einmal wieder an diesen Punkt, wo wir möglichst...
Eins noch vorab. Wir haben uns entschieden, dass wir die echte Stimme dieser Frau nicht in dieser Audiodoku auftauchen lassen wollen. Denn wir wollen die Frau schützen. Sie saß im Gefängnis, ihr echter Name ist in der Presse nie aufgetaucht. Die Sätze, die sie alle genau so gesagt oder geschrieben hat, lassen wir deshalb von einer Schauspielerin nachsprechen. Jetzt kommt also erstmal ihre ganze Geschichte, die wirklich klingt wie aus einem Roman. Aber wie gesagt, ganz viel von dem, was Katharina Peters uns erzählt, kann sie auch belegen.
Ich bin 1979 in München geboren, unter dem Namen Katrin Monika Isabel Scholl, als Frühgeburt von 6,5 Monaten und musste vom ersten Tag an ums Überleben kämpfen. Meine Mutter war Angestellte, mein Vater Handelsvertreter. Ich besuchte das neusprachliche Gymnasium, engagierte mich bei Jugendforscht und bei sozialen Projekten. Der Kontakt zu beiden Eltern brach nach deren Scheidung ab. Ich wohnte im Studenten- und Schwesternwohnheim.
Sie erzählt auch von Gewalt gegen sie. Die Mutter hat sie geschlagen. Und der Vater hat ihr wohl mal vor dem Schwesternwohnheim aufgelauert und ihr Prügel angedroht, sagt sie. Darum hat ihr Vater dort Hausverbot bekommen. Katharina Peters hat damals eine Beziehung mit einem Börsenmakler aus Frankfurt. Sie wird schwanger. Doch das Kind überlebt nicht. Über ihre Fehlgeburt kann sie kaum sprechen, da bittet sie um Verständnis. Irgendwann waren die Herztöne einfach weg, sagt sie. Da war sie gerade bei ihrer Frauenärztin. Ob wir mit der auch mal sprechen wollen, fragt sie. Sie hat sogar eine Schweigepflichtentbindung dabei, damit wir bei der Ärztin anrufen können. So ist es ständig mit Katharina Peters. Sie erzählt etwas und rechnet sofort damit, dass man ihr nicht glauben könnte. So wie damals im Prozess. Deswegen nennt sie immer gleich potenzielle Zeugen und fordert uns auf, ihre Geschichte selbst zu überprüfen. Sie erzählt, mit Anfang 20 geht es ihr gar nicht gut. Die Fehlgeburt belastet sie, sie ist unglücklich und einsam. Da lernt sie auf einmal einen älteren Mann kennen, Dr. Johannes Reichelt. Sie trifft ihn zufällig in der CD-Abteilung im Kaufhaus Beck in München. Sie ist damals Anfang 20, er ist Mitte 40. Die beiden verstehen sich gut, sie treffen sich öfter zum Spazierengehen. Johannes Reichelt ist ein einflussreicher Jurist, Beamter im Staatsministerium von Edmund Stoiber, sogar Abteilungsleiter. Und er kommt aus einer sehr angesehenen Familie. Sein Vater ist ein Juraprofessor, den in Deutschland fast jeder Jurist kennt.
Zuerst verband mich mit Dr. Johannes Reichelt eine Art väterliche Freundschaft. Er half mir auch, als ich eine Fehlgeburt verwand. Aus dem Grund zog ich zu Dr. Reichelt in meinem schlechten Zustand. Dort lebte ich über Jahre in vier Wänden. Ich kam kaum raus, ging nicht mehr zur Uni und entwickelte eine Sonnenallergie, da ich Tageslicht in freier Natur kaum kannte.
Sie zeigt uns Fotos der Wohnung in München-Schwabing, in der sie damals mit Johannes Reichelt gelebt hat. In der Wohnung sieht es aus wie in einem Museum. Aber nicht wie in einem schönen Museum, sondern wie in einem alten, verstaubten Museum, eher beklemmend und ziemlich überfüllt. Bis unter die Decke hängen dicht an dicht Ölgemälde an der Wand und überall stehen Standuhren herum, dazu Antiquitäten und Regale voller Schmuck. Hier sieht man ihren ganzen Besitz, von dem sie heute sagt, dass er der Grund für ihre ganzen Probleme war. Sie erklärt uns auch, woher sie das Geld für die ganzen wertvollen Stücke hatte. Und das ist wichtig für diese Geschichte. Es ist nämlich so, ihre Oma, Lotte Scholl, hatte als junge Frau eine Affäre mit einem reichen Italiener. Lotte war damals Bedienung in einem teuren Hotel in München in der Nachkriegszeit. Sie wird schwanger, aber der Mann will die Beziehung geheim halten. Er will nicht, dass seine Familie von dem unehelichen Kind erfährt. Er stammt nämlich aus einer reichen Adelsfamilie. Und da soll von dem unehelichen Kind mit einer Bediensteten lieber keiner wissen. Aber der Mann will, dass es der Frau und dem Kind zumindest finanziell gut geht und gibt Lotte Scholl regelmäßig Geld. Sehr viel Geld.
Als ich das erste Mal davon hörte, war es, meine ich, um 1995 herum. Also da habe ich das erste Mal erfahren, dass da so viel Geld da ist. Irgendwie hat meine Großmutter, als ich 14 war, damals gesagt, dass es einen adeligen Großvater gibt. Es stand immer so im Raum, dass ich erben würde.
Lotte Scholl kommt nicht klar mit dem Kind, ihrem Sohn Egon, also dem Vater von Katharina Peters. Sie lässt ihn als Kind im Dorf bei ihren Schwestern zurück. Auch später hatten die beiden kein gutes Verhältnis, sagt Katharina Peters. Ihre Großmutter fand den Sohn immer zu fordernd. Sie vertraute ihm nicht. Darum hat sie ihm auch nie erzählt, wer eigentlich sein Vater war. Katharinas Großvater, der reiche Italiener aus der adligen Familie. Lotte Scholl wollte nicht, dass ihr Sohn Egon so viel Geld erben würde. Sie war sicher, er würde es ja sowieso nur verschwenden.
Sie hat doch immer gesagt, sie möchte nichts davon nehmen, was für sie damit begründet ist, dass sie den Mann geliebt hat und er sie mit dem Kind sitzen gelassen hat. Und für das Kind hatte er ja bezahlt und mehr will sie nicht von ihm. Aber als es darum ging, dass es mein Vater kriegen sollte, das wollte sie dann auch nicht. Und dann hat sie halt, weil sie sehr gläubig war, beschlossen, das Geld der Kirche zu geben. So war mein Eindruck.
Oma Lotte ist noch am Leben, als Katharina Peters ihren väterlichen Juristenfreund Johannes Reichelt kennenlernt. Da lebt die Oma schon in einem Altenheim in Niederbayern. Katharina Peters hat damals kein Auto, nicht mal einen Führerschein. Bevor Johannes Reichelt in ihr Leben kam, hatte sie die Oma also lange nicht gesehen.
Dr. Reichelt hatte gefragt, ob ich denn gar keine Familie habe, weil er sehr ungewöhnlich war. Da habe ich ihm von meiner Großmutter erzählt und er brachte mich zu ihr, damit ich den Kontakt nicht verliere.
Bald kommen Katharina Peters und Johannes Reichelt regelmäßig zu Oma Lotte ins Altenheim. Einmal im Monat mindestens. Und Oma Lotte ist sehr angetan von dem Juristen. Vielleicht, weil er so ist, wie sie sich ihren eigenen Sohn gewünscht hätte. Erfolgreich, mit Doktortitel und so nah an Edmund Stoiber. Und weil die Oma den Juristenfreund ihrer Enkelin so toll findet, trifft sie eine Entscheidung. Das ganze Geld, das sie von dem reichen italienischen Großvater bekommen hat, soll doch nicht an die Kirche gehen. Sie gibt es stattdessen Johannes Reichelt. Der soll es für ihre Enkelin aufbewahren. Bei jedem Besuch der beiden gibt die Oma dem Juristen bündelweise Bargeld mit.
Ich erinnere mich sehr an eine schwarze Ledertasche, so eine alte, wie so eine alte Aktentasche. Da hat sie das Geld immer drin gehabt. Da waren immer bündelweise die 500-Euro-Scheine drin mit einer Banderole. Ich erinnere mich, dass auf der Banderole sogar ein roter Stempel immer drauf war.
Die Oma will nicht, dass ihr Vermögen einfach verprasst wird. Also gibt sie Johannes Reichelt ein paar Regeln mit. Erstens, Das Geld soll in stabile Werte investiert werden, in Kunst und Schmuck. Zweitens, weil Katharina so jung und unerfahren ist, will die Oma, dass ihre Enkelin von Johannes Reichelt adoptiert wird. So eine Erwachsenenadoption ist nicht ganz einfach, aber es geht. Man braucht dafür eine Begründung. Katharina Peters zeigt uns ein Dokument, in dem Johannes Reichelt schreibt:
Es ist unser absoluter Wunsch, den wir beide in starkem Maße hegen, eine Erwachsenenadoption durchzuführen, sodass ich meinerseits das, was ich seit langem in all meinem Handeln, Tun und Fühlen für sie bin und auch vor aller Welt und dem Gesetz sein werde, ihr Vater. Ihr geht es umgekehrt genauso, da sie selbst sagt, dass sie in meinem Hause zum ersten Mal nach einer schweren Jugend einen sicheren Ort gefunden hat.
Mit der Adoption ändert sie auch ihren kompletten Namen. Aus Katrin Monika Isabel Scholl wird Katharina Francesca Julia Reichelt. Die einzelnen Namen sind in diesem Fall gar nicht so wichtig. Die haben wir ja sowieso verändert. Was aber wichtig ist, ist, dass sie nach dieser Adoption völlig anders heißt als vorher. Im Sommer 2006 ist die Oma schwer krank. Katharina Peters und ihr Adoptivvater kommen mit einem Notar zu ihr ins Krankenbett und machen das Testament. Katharina Peters wird Alleinerbin. Kurz bevor Oma Lotte stirbt, äußert sie noch einen letzten Wunsch. Johannes Reichelt soll für ihre Enkelin einen standesgemäßen Ehemann finden.
Ich wollte aber kaum jemanden treffen, weil ich vom normalen Leben und Treiben verunsichert war. So wurde ich bei Parship angemeldet von Dr. Reichelt, der auch die Chats führte unter meinem Namen. Ihm machte das Freude. Er lernte über Online-Chat meinen künftigen Mann kennen. Jurist wie er, ein Macher, selbstüberzeugt und aalglatt.
Katharina Peters sagt, sie fühlt sich damals überrumpelt von diesem Mann, der da in ihr Leben kommen soll. Aber sie fügt sich, wie so oft. Sie verabredet sich mit dem Mann im Kino am Münchner Stachus. Er stellt sich als Dr. Michael Peters vor und bringt ihr ein Stofftier mit von einer Reise aus Südamerika. Sie schauen den Film Kein Ohrhasen. Später besucht er Katharina in der Wohnung ihres Adoptivvaters. Michael Peters ist fasziniert von der Kunst und den Erbstücken der Oma. Auch zu den Hunden war er lieb, sagt sie. Damals hatte sie ja schon einige Chihuahuas. Irgendwie mag sie diesen Dr. Peters. Er wirkt zwar ein bisschen verklemmt, aber eben auch sehr höflich. Und er scheint schwer verliebt in sie zu sein. 3 Monate nach ihrem ersten Treffen machen sie zusammen einen Ausflug nach Salzburg. Im Mirabellgarten macht Michael Peters ihr einen Heiratsantrag. Der Ring ist von Tiffany. Sie sagt ja. Sie zeigt uns 2 Fotos von diesem sonnigen Tag. Auf einem schmiegt sie sich im grauen Pelzmantel an Michael Peters, einen unwesentlich größeren, verschmitzten Mann mit hoher Stirn und Burberry-Schal. Auf dem anderen sieht man ihren künftigen Ehemann mit ihrem Adoptivvater, der einen Chihuahua auf dem Arm hält und in die Kamera grinst. 3 Monate später heiraten Michael und Katharina Peters in Las Vegas. Dann geht alles ganz schnell. Das Paar kauft eine Wohnung in München-Schwabing, 400 Quadratmeter auf 2 Etagen, Fischgrätparkett, Stuckdecken für mehr als 2 Millionen Euro. Michael Peters zahlt 500.000 Euro aus seinem Vermögen und nimmt einen Kredit in Höhe von 1,6 Millionen Euro auf. Er bezahlt also letztlich alles. Aber Katharina Peters wird als Miteigentümerin ins Grundbuch eingetragen. 50%. Sie sagt uns, dass sie damals ja schließlich jede Menge Möbel und Kunst im Wert von mehreren Millionen Euro mit in die Ehe bringt. Katharina Peters erzählt uns, dass das Leben in dieser luxuriösen Kulisse schnell zum Albtraum geworden ist. Ihr Mann, der eben noch so lieb und höflich war, schreit sie regelmäßig an, macht sie runter, schlägt sie sogar. Und auch hierfür hat Katharina Peters Beweise mitgebracht, Arztbriefe und Atteste.
Schleudertrauma bei Gewalt des Ehemannes, Nacken- und Kopfschmerzen.
Schwere Traumatisierung durch Verfolgung durch den Ehemann.
Psychisch desolater Zustand.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Katharina Peters sagt, dass sie sich damals oft im Badezimmer einsperrt und ängstlich wartet, bis sich ihr Mann wieder beruhigt. Einmal schiebt sie ihrem Mann einen Zettel unter der Badezimmertür durch. Den zerknüllten Brief hat sie heute noch.
Du machst mir Angst und hast mir echt wehgetan. Ich habe starke Schmerzen und kann nicht mehr. Lass mich. Katharina.
Nach jedem Übergriff schenkt Michael Peters ihr ein neues Hündchen, sagt sie. Am Ende hat sie 17 Chihuahuas und 2 Schäferhunde. Kurz nach der Hochzeit erfährt sie auch, dass ihr Mann hohe Schulden beim Finanzamt hat, fast 200.000 Euro. Darum überschreibt ihr Mann ihr dann auch die zweite Hälfte der Wohnung, damit sie nicht gepfändet werden kann. Auch ein Liebesbeweis soll das sein, denn Katharina Peters bekommt mit, dass ihr Mann eine Affäre mit einer Sekretärin haben soll. Irgendwann hört ihr Mann einfach auf, in die Arbeit zu gehen. Sehr merkwürdig, findet Katharina Peters. Im Sommer 2010 kündigt Michael Peters dann endgültig seinen Job. Er will vom restlichen Geld ihrer Oma leben, sagt Katharina Peters. Und er will die teure Wohnung für viel Geld weiterverkaufen. Und hier beginnt nun eine neue, irre Wendung in dieser Geschichte. Denn um die Wohnung möglichst teuer zu verkaufen, hat sich Michael Peters ein absurdes Schauspiel ausgedacht. Er sagt, Leute, die so eine Luxuswohnung kaufen, suchen nicht nur Stuckdecken und viele Zimmer. Sie suchen auch schillernde Geschichten. Katharina Peters weiß, dass das, was sie uns jetzt erzählt, schwer zu glauben ist. Deshalb hat sie eidesstattliche Versicherungen von Maklern dabei. In diesen Dokumenten wird beschrieben, wie genau die Wohnungsbesichtigungen damals abliefen.
Am 11. September 2009 besichtigte ich die Wohnung. Empfangen wurde ich von dem Butler, was mir schon etwas ungewohnt vorkam. Während der Besichtigung war ich über die vielen Kunstgegenstände in Form von Gemälden und Wanduhren teilweise schon erschlagen. Herr Peters berichtete, dass diese Gemälde Werte in Millionenhöhe hätten und aus dem Erbe seiner Frau stammen, die wiederum aus einer italienischen Fürstenfamilie abstammt. Der Besichtigungstermin lief ab wie ein schlechter Film. Nach einem kurzen Smalltalk begann Herr Dr. Peters mit der Führung, wobei er sich derart in Szene setzte, dass es fast schon lächerlich war. Er erzählte unter anderem von 24-Stunden-Bodyguards, persönlichen Kontakten zur Familie Berlusconi und von unglaublichen Werten, die in der Wohnung seien und die er und seine Frau besitzen. Zwischendurch klingelte er immer wieder nach dem Butler, der dann mit großem Zinnober Getränke servierte.
Dieser angebliche Butler war Katharina Peters Adoptivvater Johannes Reichelt. Sie sagt, er sei von ihrem Mann damals geradezu gezwungen worden, diese Rolle zu spielen. Sie zeigt uns einen Brief ihres Adoptivvaters, in dem er schreibt, dass ihm diese Rolle, Zitat, zu jedem Zeitpunkt äußerst peinlich war.
Herr Peters lieh mir seine schwarze Fliege. Ich musste ein Küchentuch über den Arm legen, einen Anzug anziehen und meinen Schwiegersohn mit gnädiger Herr oder durchlaucht anreden.
Wirklich viel bringt das ganze Theater aber nicht. Michael Peters will 5 Millionen Euro für die angebliche Residenz. Aber alle Makler winken erstmal ab. Schließlich findet sich im November 2010 ein Käufer, der immerhin 2,6 Millionen Euro bezahlt. Also fast 500.000 Euro mehr, als die Wohnung 2 Jahre vorher gekostet hat. Kaum ist die Wohnung verkauft, will Michael Peters nach Ungarn ziehen. Warum, das versteht Katharina Peters auch nicht so genau. Sie sagt, es hatte wohl irgendwas mit seinen Schulden zu tun. Erklären kann sie das nicht. Doch ihr sei damals ja auch vieles nicht erklärt worden. Ihr Mann wollte das so, also wurde es so gemacht. Die beiden mieten also eine ehemalige Pension in Ungarn und bringen ihren Kunstschatz dorthin. Hunderte Einzelstücke, Möbel, Diamanten, Goldschmuck und vor allem viele wertvolle Gemälde. Kurz vor der Übergabe der gerade verkauften Wohnung reisen die drei dann ein letztes Mal nach München. Dort kommt es mal wieder zu einem heftigen Streit zwischen Katharina Peters und ihrem Mann Michael. Worum es genau ging, weiß sie nicht mehr. Aber als ihr Mann nach dem Streit alleine spazieren geht und die Wohnung verlässt, stellt Katharina Peters einen Rollkoffer mit seinen Sachen vor die Tür und lässt ihren Mann Michael nicht mehr in die Wohnung. Sie sagt ihm, dass sie sich von ihm trennen will. Und dann passiert etwas, das Katharina Peters bis heute nicht fassen kann. Noch am selben Tag, es ist der 16. November 2010, klingelt die Polizei bei ihr. Sie soll bitte zur Wache kommen, in die Edtstraße nach München. Dort erfährt Katharina Peters, dass ihr Ehemann Strafanzeige gegen sie erstattet hat.
Zeugenvernehmung. Dr. Peters, Michael, 16.11.2010, 10.15 Uhr.
Ich bin heute gegen Mitternacht von meiner Frau geschickt worden, ihr eine Brezel von der Tankstelle zu holen. Meine Frau ließ mich herein und sagte mir, dass ich viel zu lange gebraucht habe. Meine langsame Art hätte sie satt, es wäre jetzt endgültig Schluss und ich solle gehen. Sie drohte mir mit ihrem Onkel, der mich abholen lassen würde, wenn ich nicht freiwillig ginge. Ebenso drohte sie mir damit, dass ich der Erste bin, der tot in der Isar schwimmt.
Michael Peters behauptet gegenüber der Polizei, seine Frau Katharina habe ihn jahrelang erpresst und immer wieder mit dem Tod bedroht. Sie hat ihm angeblich weisgemacht, von der einflussreichen italienischen Familie Di Fontanelli abzustammen. Ein altes Adelsgeschlecht mit besten Kontakten zur Mafia. Und der Familienpatriarch, ein gewisser Conte Vincenzo Di Fontanelli, lässt Michael Peters angeblich rund um die Uhr beschatten. Dieser Patriarch hält Michael Peters für einen nicht standesgemäßen Mann für Katharina und bedroht ihn deswegen immer wieder mit dem Tod. Nur mit großzügigen Geschenken, etwa dem Überschreiben der Wohnung an Katharina Peters, sei dieser brutale Großonkel Di Fontanelli zu besänftigen gewesen. Aber er wollte immer mehr. Wenn Michael Peters nicht das tut, was der Familienpatriarch fordert, würde er Michael Peters umbringen lassen.
Eine Grundaussage, welche sich durch die ganze Beziehung zieht, war die, dass eine Scheidung nicht in Frage kommt und nur der Tod in dieser Familie eine Ehe auflöst. Ich lebte daher in ständiger Angst vor der Familie meiner Frau. In diesem Zusammenhang richtete mir meine Frau auch aus, dass der Großonkel bereits ein Grab für mich in Rom gekauft hat.
Ein Grab in Rom. Klingt ein bisschen wie ein Groschenroman. Und anscheinend wissen auch die Polizisten nicht so recht, was sie von Michael Peters Erzählung halten sollen. Katharina Peters zeigt uns den Aktenvermerk, den die Polizei damals anfertigt.
Die Gesprächsführung mit Herrn Peters war zuweilen etwas seltsam. Er machte den Eindruck, als würde er gerne in Obhut der Polizei oder irgendeiner Hilfsstelle bleiben, weil er nicht wusste, wohin, und angab, nur noch über ca. 90 Euro zu verfügen. Er hatte auch sein ganzes Hab und Gut in einem Trolley bei sich. Herr Peters sprach zu Beginn in normaler Lautstärke mit mir und verfiel dann aber immer wieder in ein Flüstern, welches er darin begründete, dass seine ganze Familie bereits abgehört wird und er glaubt, dass auch er schon unter Beobachtung steht. Herr Peters betonte immer wieder, dass er psychisch stabil sei, ohne dass er von mir danach gefragt wurde.
Als Katharina Peters auf der Polizeiwache dann mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird, fällt sie aus allen Wolken. Wie kommt ihr Mann denn auf sowas? Ja, den Namen Di Fontanelli, den kennt sie. Sie hat vor einigen Jahren mal einen Roman geschrieben. Das Manuskript hat sie uns per Mail geschickt. Darin geht es um eine Familie, Di Fontanelli. Aber das ist doch einfach nur Fiktion. Das Buch ist nie erschienen, aber das Manuskript kennt ihr Ex-Mann natürlich. Und jetzt spinnt er aus Versatzstücken dieser Geschichte eine angebliche Mafia-Erpressung. Das ist zu viel für Katharina Peters. Noch in der Polizeiwache hat sie einen Kreislaufzusammenbruch. Eine Ärztin wird gerufen und gibt ihr Beruhigungsmittel. Katharina Peters muss eine Nacht in Polizeigewahrsam bleiben. Gegen 500 Euro Kaution kommt sie am nächsten Tag frei. Die Polizei ist skeptisch, ob diese völlig aufgelöste Frau wirklich aus einer italienischen Familie mit Mafia-Kontakten stammt. Das merkt man auch, wenn man sich das Vernehmungsprotokoll ansieht. Darin steht ganz genau, wie die Befragung von Michael Peters durch einen Kriminalhauptkommissar abgelaufen ist.
Vernehmung vom 2.12.2010. Haben Sie jemals die Angaben Ihrer Frau im Internet überprüft? Gibt es tatsächlich einen Vincenzo Fontanelli in Italien oder dergleichen? Es sind ja sehr utopische und abenteuerliche Geschichten, die Ihre Frau da erzählt hat.
Meine Frau hat mir damals erzählt, dass die kompletten Daten von der Familie aus dem Internet entfernt worden sind.
Woher haben Sie die Informationen, die Sie mir gerade erzählt haben?
Das hat mir alles meine Frau erzählt.
Haben Sie diese Informationen mal überprüft, ob sie der Wahrheit entsprechen?
Nein.
Es kann durchaus sein, dass Ihre Frau Ihnen da einen großen Bären aufgebunden hat.
Das glaube ich nicht.
Auch die Staatsanwaltschaft glaubt diese Mafia-Geschichte erstmal nicht. Sie stellt das Ermittlungsverfahren am 16. Februar 2011 ein. In den Akten wird vermerkt, es gibt, Zitat, keine zwingenden Beweise für die Erpressungsvorwürfe. Als Katharina Peters wieder frei ist, fährt sie zusammen mit ihrem Adoptivvater nach Ungarn. Und dort wartet dann der nächste Schock. Das Anwesen, in dem die Kunst gelagert war, ist leer. Katharina Peters zeigt uns ein Foto von diesem Tag. Im verwaisten Wohnzimmer steht nur ein einziger Umzugskarton. Und auf den ist ein großer Smiley gemalt.
Ich habe heute noch Albträume von dieser Szene, sehe nachts diesen Smiley vor mir, wie er mich hämisch angrinst. Und meine Kunst ist einfach weg und meine Möbel und mein Schmuck, über 1500 Gemälde.
Katharina Peters ist damals komplett verzweifelt. Sie sagt, ihr Mann habe sie immer wieder terrorisiert, sie geschlagen und angeschrien. Und als sie sich dann einmal wehrt, ihn aus der Wohnung wirft und sich von ihm trennen will, da beginnt diese irre Intrige gegen sie. Er zeigt sie bei der Polizei an, erfindet diese ganze Mafia-Geschichte und ihre über Jahre angesammelten Schmuckstücke und Kunstwerke, alles, was sie mal besessen hat, ist weg. Ein Bild vermisst sie besonders. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Es soll von dem berühmten Maler Alexei von Jawlensky stammen. Und ein echter Jawlensky kann bis zu 8 Millionen Euro wert sein. Um herauszufinden, was mit ihrem Kunstschatz passiert ist, spricht Katharina Peters mit den Nachbarn des ungarischen Hauses. Und die haben kurz zuvor tatsächlich etwas gesehen. Michael Peters und ein anderer Mann haben all ihre Kunst in einen Umzugslaster verstauen lassen. Das macht doch keinen Sinn, sagt Katharina Peters. Warum stiehlt jemand, der angeblich so viel Angst vor der Mafia hat, den Schatz der angeblichen Mafia-Erbin? Michael Peters hat in der Zwischenzeit bei der Polizei noch eine Anzeige erstattet. Diesmal nicht wegen Erpressung, sondern wegen Betrug. Und er zeigt nicht mehr nur Katharina Peters an, sondern auch ihren Adoptivvater. Die beiden hätten ihm gemeinsam eine Bedrohungslage vorgetäuscht und ihm damit eine Todesangst eingejagt. Aus dieser Angst heraus hat Michael Peters seiner Frau Katharina dann all sein Geld gegeben und ihr die Wohnung überschrieben. Und im Gegensatz zur letzten Anzeige glauben die Behörden diesmal die skurrile Geschichte von Michael Peters. Die Staatsanwaltschaft beginnt ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen Katharina Peters und ihren Adoptivvater. Was dann passiert, ist, zumindest am Anfang, sowas wie ein Duell der beiden Superjuristen. Adoptivvater Johannes Reichelt setzt nämlich Himmel und Hölle in Bewegung, um zu beweisen, dass er und seine Adoptivtochter Katharina unschuldig sind. Katharina Peters hatte uns ja schon in ihrer allerersten Mail so ein Gutachten mitgeschickt. Und jetzt zeigt sie uns noch mehr. Ihr Adoptivvater hat 8 solche Gutachten anfertigen lassen von Professoren und Experten in ganz Deutschland. Und sie alle kommen zu dem Schluss, Michael Peters Version von der Mafia-Erpressung kann nicht stimmen. Ihr Ex-Mann lügt. Ein Professor für forensische Psychiatrie schreibt zum Beispiel:
Aus meiner Sicht handelt es sich bei den Behauptungen um dreiste Behauptungen, ohne Wahrheitsgehalt. Oder um den Ausdruck einer eventuell schwer gestörten Persönlichkeit.
Und ein Professor für Strafrecht einer Universität aus Norddeutschland schreibt:
Ersichtlich handelt es sich bei den Darlegungen von Dr. Peters um grobschlächtige Schutzbehauptungen. Seine Rechtskenntnisse und Praxiserfahrungen als Rechtsanwalt haben es ihm offenbar ermöglicht, seinen Opfern, den Strafverfolgungsorganen, der Staatsanwaltschaft und der Justiz durch massiven Missbrauch prozessualer Mittel gleichsam auf der Nase herumzutanzen.
Diese Gutachten verschickt der Adoptivvater Johannes Reichelt an Polizei und Staatsanwaltschaft und an Politiker und Unternehmer in ganz Deutschland, die er um Hilfe bittet. Aber es bringt nichts. Die Staatsanwaltschaft München lässt Johannes Reichelt und Katharina Peters am 25. Juli 2012 festnehmen. Im Protokoll der Verhaftung steht, dass Katharina Peters bei ihrer Festnahme immer wieder in Weinkrämpfe ausbricht. Noch heute fragt sie sich, wie kann das sein? Haben die guten Verbindungen ihres Mannes Michael Peters in höchste Justizkreise etwas damit zu tun? Katharina Peters und ihr Adoptivvater kommen in München in Untersuchungshaft. Sie schreiben sich verzweifelte Briefe. Einen davon holt Katharina Peters bei unserem Treffen aus einer Klarsichtfolie, geschrieben von Johannes Reichelt in seiner Gefängniszelle.
Meine allerliebste Katharina, heute empfing ich deinen unsagbar lieben Brief. Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen. Natürlich beschäftigt mich unser Verfahren. Es gibt inzwischen sogar noch weitere Beweise. Sobald diese offen liegen, wird jedermann vor Augen treten, wie unfassbar dreist Michael Peters lügt.
Der Prozess beginnt im Juni 2013 vor dem Landgericht München. Katharina Peters ist da gesundheitlich schon am Ende, sagt sie. Schon vor der Untersuchungshaft sei sie abgemagert gewesen. Wenn sie von der Haft und dem Prozess erzählt, kommen ihr fast die Tränen.
Ich saß nur zitternd und zähneklappernd in diesem Prozess drin, ohne wirklich davon Notiz zu nehmen. Und ich finde, ein Richter hat da auch eine Aufklärungspflicht und eine richterliche Verantwortung, um zu sehen, ob alle dem folgen können. Und ich war gar nicht in der Lage, mich zu verteidigen.
Katharina Peters hat zwar auch eine Anwältin, aber es ist eben nur eine Pflichtverteidigerin. Eine ganz andere Liga als ihr Ex-Mann, der mit Unterstützung seiner Anwaltsfreunde das Gericht um den Finger wickelt. Am 18. Juli erleidet Katharina Peters einen Kreislaufzusammenbruch vor Gericht. Sie gilt dann erstmal als verhandlungsunfähig. An den Inhalt ihrer Verhandlung erinnert sich Katharina Peters kaum noch, sagt sie. So schlecht ging es ihr damals. Der Prozess gegen ihren Adoptivvater Johannes Reichelt wird schließlich von ihrem getrennt. Er bekommt ein eigenes Verfahren. Und dann passiert etwas, das Katharina Peters bis heute nicht fassen kann. Ihr Adoptivvater Johannes Reichelt, der eben noch wie ein Löwe gekämpft hatte, um ihre Unschuld zu beweisen, fällt ihr in den Rücken und gesteht alles. Er gibt zu Protokoll, dass er und seine Adoptivtochter jahrelang Michael Peters erpresst haben, dass sie ihm eingeredet haben, er werde auf Schritt und Tritt überwacht, dass sie ihm eine Todesangst eingejagt haben, mit dem Ziel, ihn finanziell auszunehmen.
Die Vorwürfe des Anklagesatzes sowie die Angaben des Zeugen Dr. Peters, sowohl im Ermittlungsverfahren als auch im Rahmen der hiesigen Hauptverhandlung, treffen im Wesentlichen zu. Die Tochter gab die Richtung vor und der Vater folgte, wo er nur konnte. Ziel des gesamten Vorhabens war es, seine Tochter Katharina zu bereichern. Dr. Reichelt gibt als Begründung hierfür an, gegenüber der Mitangeklagten in einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis gestanden zu haben.
Johannes Reichelt wird nach seinem Geständnis wegen Betrugs zu mehr als 3 Jahren Haft verurteilt. Und Katharina Peters versteht die Welt nicht mehr. Warum fällt ihr geliebter Papa, wie sie ihn damals nannte, ihr so in den Rücken? Und was meint er mit einem psychischen Abhängigkeitsverhältnis? Er war es doch gewesen, der sich immer um alles gekümmert hat. Am letzten Tag ihrer Verhandlung bricht sie ihr Schweigen, nimmt ihren Mut zusammen und sagt, dass sie doch das Opfer war. Dass sie erst von ihrem Mann und dann wohl auch noch von ihrem Adoptivvater überlistet wurde. Dass die beiden mächtigen und erfahrenen Juristen sich gegen sie verbündet haben und sich gemeinsam diese Lügengeschichte mit der Mafia-Erpressung ausgedacht haben, um sie, Katharina Peters, hinter Gitter zu bringen und um sich ungestört das Vermögen ihrer Großmutter unter den Nagel zu reißen. Aber es hilft nichts. Das Gericht verurteilt sie am 16. Dezember 2013 zu 5 Jahren und 10 Monaten Haft. Es ist das erste Mal, dass Katharina Peters uns ihre ganze Geschichte am Stück erzählt. Und das hat so lange gedauert, dass wir bei dem Treffen im Restaurant in Nordrhein-Westfalen fast ein bisschen die Zeit vergessen haben. Wir haben ja noch einen Termin mit ihrem Anwalt. Also gehen wir nach draußen, rufen uns ein Taxi und fahren weiter in die Kanzlei.
Ich hatte ihm schon geschrieben, dass wir uns ein bisschen verspäten. Das ist es, oder?
Hallo. Ja, Taxi bestellen. So, ich komme durch. So. Wissen Sie die Hausnummer auswendig?
Im Taxi sagt Katharina Peters, dass sie uns noch etwas erzählen muss, bevor wir in der Kanzlei ankommen. Sie ist unzufrieden mit ihrem Anwalt Werner Hagen, dem Mann, der sich seit Jahren quasi ehrenamtlich um sie kümmert und mit dem auch wir mittlerweile häufig E-Mails hin und her schreiben. Er ist ihr zu langsam, es kommt irgendwie kein Schwung in die Sache, sagt sie. Katharina Peters will ja unbedingt ein Wiederaufnahmeverfahren, also dass der Prozess gegen sie nochmal aufgerollt wird. Und Werner Hagen kommt da nicht so recht voran. Darum hat sie einen neuen Anwalt gefunden, der jetzt endlich mal aufräumen will mit den ganzen Lügen ihres Ex-Manns.
Das heißt aber jetzt, dass Sie noch einen weiteren Anwalt jetzt im Boot haben?
Hagen wisse noch nichts davon. Katharina Peters sagt, sie will ihn nicht verschrecken, wer weiß, was noch alles passiert. Aber wenn klar ist, dass das Mandat ihres neuen Anwalts Aussicht auf Erfolg hat, will sie Werner Hagen natürlich auf jeden Fall Bescheid sagen.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Danke, wiederschön. So, dann schauen wir, dass wir hier nicht durch. Ich sag da nichts, das ist Ihre Sache. Welchen Anwälten Sie was zu tun haben, nein.
Und diese Situation in dem Taxi damals, das war so eine Szene und ein Moment dieser Recherche, wo ich echt froh war, dass du dabei warst, Patrick.
Komische Situation, weil wir auf dem Weg mit ihr zu ihrem Anwalt sind, der sie vertritt und der ja auch in seiner Funktion als Anwalt mit uns Journalisten spricht und sie lässt uns jetzt etwas wissen, was er noch nicht wissen darf. Also macht uns sozusagen in dem Moment zu Komplizen. Plötzlich verändert sich so das ganze Gebilde, in dem wir dann da sitzen in seinem Büro, weil wir mehr auf ihrer Seite sind als auf der neutralen Seite und sie mehr auf unserer Seite als auf seiner Seite. Eine ganz komische Situation.
Ja, und da hatte ich das Gefühl, das erinnerte mich dann an eine Szene oder an ein anderes Gespräch mit ihr, was wir vorher ja auch schon mal erlebt haben, wo sie es ähnlich gemacht hat, dass sie, bevor wir jemanden treffen, uns gesagt hat, über die Person muss ich Ihnen jetzt aber ein Geheimnis anvertrauen, aber bitte sagen Sie es nicht weiter.
Und das war zum Thema dieser Fehlgeburt, von der sie schon früh erzählt hatte. Und sie hatte ja immer gesagt, dass es da Details gibt, über die sie nicht reden möchte. Und eines Tages sprach sie uns aber doch nochmal darauf an. Und zwar kurz bevor wir alleine mit ihrer Mutter nochmal reden wollten. Und da gab sie uns mit auf den Weg, dass wir bitte nicht über die Gewalt sprechen sollen mit der Mutter, die vorgekommen sein soll, von der Mutter gegen sie, die Tochter. Und sie sagte uns, dass unter anderem die Mutter sie auch getreten habe, als sie schwanger war. Und wegen dieser Tritte in den Bauch habe sie dann ihr Ungeborenes verloren.
Was wirklich ein Wahnsinn eigentlich ist, was für ein unfassbarer Vorwurf. Ja. Sie sagt letztlich,
auch, ja.
Die Mutter hat mein ungeborenes Kind umgebracht und mich in dieses schwere Trauma gestürzt.
Genau, und sie sagte, das sei natürlich, sowas sei kaum zu überwinden, aber heute hätten sie, die Mutter und sie, ja ein recht stabiles Verhältnis und sie habe ja auch niemand anderen außer die Mutter und deswegen sollen wir bitte dieses neue Vertrauen noch nicht gefährden und nicht zerstören, indem wir diese Wunde nochmal aufreißen und ansprechen.
Und da habe ich gemerkt tatsächlich, das hat dann für mich als Journalist eine totale Rolle gespielt, wie wir dann mit der Mutter danach umgegangen sind. Wenn man über jemanden sowas weiß, es aber ihr nicht sagen soll, sieht man diese Person ganz anders und stellt auch irgendwie andere Fragen. Also ich hatte das Gefühl, ich habe mich da fast im Rückblick total manipuliert gefühlt von dieser Frau.
Ich habe dann zumindest überlegt, also einerseits konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Mutter, so wie ich sie erlebt hatte in den Gesprächen, auch gemeinsam mit der Tochter zu sowas imstande gewesen sein soll. Aber ausschließen kann ich es natürlich nicht. Und erstmal muss ich ja dieser Frau, die das sehr glaubhaft und sehr erschüttert auch nochmal erzählt hat aus der Vergangenheit, erstmal glauben.
und kann mir nicht anmaßen, ihr da zu unterstellen, die Unwahrheit zu erzählen oder ihre Mutter zu Unrecht zu beschuldigen. Aber wir saßen halt plötzlich zwischen den Stühlen und wussten mehr, als wir sagen konnten, wussten vielleicht auch mehr, als man wissen sollte, müssen dann Rücksicht nehmen auf sie als Frau, die sich an uns gewandt hat, müssen natürlich auch Rücksicht nehmen auf die Mutter und erstmal auch sie nicht verurteilen, ohne es wirklich zu wissen. Also das waren jetzt so zwei Situationen vor dem Gespräch mit der Mutter, mit einer Information, die natürlich viel dramatischer noch ist als der Punkt, dass sie jetzt noch einen neuen Anwalt gefunden hat und dann aber eben im Taxi auf dem Weg zu ihrem Anwalt, wo wir plötzlich zu so Mitwissern wurden. Mitwissern in der Sache dieser Frau, die sich an uns gewandt hatte. Und plötzlich kamen wir da schon ins Nachdenken und saßen dann an jedem Tag in Nordrhein-Westfalen zusammen wieder im Büro mit ihr, ihres Anwalts, und mussten das erstmal verdauen.
Und im Rückblick war das eigentlich ein sehr, sehr eigenartiger Moment für uns, weil normalerweise ist es ja so, wenn man als Journalist einen Anwalt trifft und ein mögliches Justizopfer, wie in dem Fall, ist ja meistens der Anwalt derjenige, der am meisten über diesen Fall weiß. Und wir als Journalisten immer mehr lernen wollen und rausfinden wollen. In dem Fall jetzt war es aber so, dass wir mehr wussten als der Anwalt, nämlich dass er eigentlich schon so quasi auf der Abschussliste dieser Frau steht. Und mit diesem Wissen klingeln wir da und treffen ihn.
Ach, ein
Hallo. So.
Ich bin der Einzige, der noch da ist.
Ach ja, ja, Sie halten hier die Stange. Sehr gut. Ja, wir hatten uns etwas verspätet. Es ging schon mit verschiedenen Zugausfällen los. Das heißt, wir sind auch schon etwas später gestartet als geplant.
Wann,
so ist das
wann
eben.
Wann ist die Bahn schon pünktlich?
Da haben Sie recht. Ja. Zu selten.
Für Patrick und mich ist der Anwalt bisher eine große Hilfe. Er hat uns schon einige Unterlagen geschickt, unter anderem das Urteil mit Urteilsbegründung gegen Katharina Peters. Sowohl der Anwalt Werner Hagen als auch Frau Peters sind der Ansicht, dass vieles an diesem Urteil nicht stimmen kann. Also wollen wir mehr wissen und die kompletten Akten haben.
Also hier in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wird ja rekurriert auf einen riesigen Wust an Bänden mit Beweismaterial. Und hier gibt es unter anderem die Beiakte B, 7 Bände Kontoauszüge. Die müssen doch irgendwo lagern.
Ich habe selber noch unendlich viele von dem.
Ja, haben Sie diese ganzen Beiakten hier?
Also ich müsste jetzt mal gucken, ob wir alle hatten, aber ich hatte im Prinzip die gesamte Akte. Ich weiß, dass ich da mal reingeschaut habe. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die Sachen alle eingescannt haben, ja?
Das heißt, sie sind irgendwo digital?
Ja, ja.
Haben Sie
ja, dann habe ich die nur digital.
Gibt es eine Möglichkeit, dass wir einfach...
Ich habe da mit Sicherheit noch relativ viel. Wenn die Frau mit einverstanden ist, dann kann ich Ihnen das zur Verfügung stellen.
Das klingt ja schon mal gut, die ganze Akte. Wir hoffen, dass wir darin mehr erfahren, vor allem über die Person, die uns momentan noch das größte Rätsel ist. Der Adoptivvater, Johannes Reichelt. Für Anwalt Hagen ist der schon ein alter Bekannter.
Ich habe ja etliche Male mit gesprochen, ja, sowohl oder meistens telefonisch. Einmal habe ich ihn persönlich getroffen, ja, da haben wir uns aber nicht sehr lange unterhalten, eigentlich nur mal kurz kennengelernt unten auf der Straße, als ich in München war.
Bei diesem Treffen haben sich Anwalt Hagen und Adoptivvater Reichelt auch über Michael Peters unterhalten, den Ex-Mann von Katharina. Und der Adoptivvater hat nochmal klargemacht, dass er eigentlich Katharina für das Opfer hält und ihren Ex-Mann Michael für den Täter.
Er hat mir gegenüber auch zu verstehen gegeben, dass er den für einen Betrüger hält oder für kriminell hält, ja.
Also, nur um das nochmal ganz klar zu machen, was der Anwalt da sagt. Der Adoptivvater, Johannes Reichelt, hat anscheinend nicht nur erst wie ein Löwe für seine Adoptivtochter gekämpft und sie dann völlig überraschend vor Gericht fallen gelassen, sondern Reichelt sagt auch noch, jetzt, im Nachhinein, dass er diese Aussage vor Gericht bereut, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja, sagt Katharina Peters. Das hat sie sogar schriftlich. Sie holt einen Brief hervor, handschriftlich verfasst von ihrem Adoptivvater. Er hat ihn im November 2014 geschickt. Da waren sie beide noch im Gefängnis.
Liebe Katharina, es tut mir unsagbar leid, dass ich dir dieses Schicksal nicht ersparen konnte. Ich weiß, dass sich die Dinge ganz anders darstellen. Die Welt hat dich verurteilt, doch vor Gottes Augen bist du unschuldig. Ich stehe von verschiedener Seite unter Druck, keinen Kontakt mehr zu dir zu haben. Und doch ist es mein großer Wunsch, dir in Zukunft wieder helfen zu können. Ich kenne die ganze Wahrheit und weiß, dass sich die Dinge ganz anders darstellen, als es nach außen den Anschein hat.
Das war Ein Grab in Rom. Die zweite Folge von Die Mafia-Prinzessin. In der nächsten Folge.
Und da haben sie dann noch gesagt, naja, es wäre wohl schon auch geplant gewesen. Also es kann nur davon ausgehen, dass sie ihn hätten verräumen wollen.
Verräumen heißt umbringen.
Ja.
Jedoch sei ihm von den Erpressern nicht geglaubt worden. Als Warnzeichen habe er vor seiner Wohnung in der Georgenstraße, und das zieht mir jetzt ein bisschen die Schuhe aus, einen toten Vogel entdeckt.
Fuck.
Das gibt's doch nicht.
Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fio Original, produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren: Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie: Klaus Uhrig. Mitarbeit: Laura Terberl. Produktion und Regie: Carlo Saski, mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign: Bonnie Stoeff. Weitere Stimmen: Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion FAIO: Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO: Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.